Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske und um Wokeness geht es auch bei uns. Darf eine Nichtjüdin eine israelische Politikerin spielen? Diese Frage wird zurzeit heiß diskutiert am Beispiel eines neuen Films über Golda Meir. Würde es um die Hautfarbe gehen und nicht um die Religion, dann wäre man sich wohl einig, dass zum Beispiel Bond-Darsteller Daniel Craig niemals Barack Obama spielen dürfte. Mehr zu dieser Debatte im Laufe dieser Sendung, in der es jetzt aber erstmal um den Ukraine-Konflikt gehen soll. 350 Menschen, vor allem aus der Kultur, haben den Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze als Angriff auf die demokratische Freiheit bezeichnet. Die politisch Verantwortlichen müssten Putins Aggression entschieden entgegentreten, heißt es in einem Appell, der gestern veröffentlicht wurde, unterzeichnet zum Beispiel von Wolf Biermann, Hertha Müller oder Ai Weiwei. Auch der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer fürchtet, dass es hier zu einem Krieg kommen könnte. Mehr noch, er ist davon überzeugt, dass hier gerade ein Krieg herbeigeredet wird. Aber geht es überhaupt einen Krieg herbeireden? Das habe ich Jürgen Wertheimer als erstes gefragt.
Viele Kriege wurden herbeigeredet. Die Sprache ist die erste Waffe, wenn man so will. In den meisten Kriegen geht ein Krieg der Wörter voraus. Der Krieg ist die Folge. Von daher wäre das gar nichts Neues.
Wo sind Sie denn im aktuellen Konflikt die rhetorischen Kriegstreiber? Können Sie da mal ein, zwei Beispiele nennen?
Beispiele sind zum Beispiel solche Äußerungen wie von Joe Biden, der nur davon sprach, dass eine begrenzte Intervention, auf die würde besonders reagiert. Und schon brach ein Sturm der Entrüstung über ihm zusammen. Und er musste das korrigieren und zurücknehmen. Und dann fragte ihn eine Journalistin, warten Sie immer nur auf den nächsten Schritt von Putin? Und das wies er als dumme Frage zurück. Aber das hat schon ein bisschen klar gemacht, dass dieses zögerliche Verhalten nicht mehr toleriert wird im Moment. Man steht sofort auf der Anklagebank, wenn man nicht klare Worte findet und den Feind Feind nennt. Und diese Dämonisierung Putins, ich will gar nicht in Abrede stellen, dass sie berechtigt ist, aber es ist nicht klug, ihn zu dämonisieren und sich in die Falle seiner Rhetorik zu begeben.
Kann denn da eine Rückbesinnung auf die Sprache der Diplomatie helfen? Also einfach mehr nachdenken, vorsichtiger formulieren und lieber auch mal was nicht sagen. Kann das hier eine Lösung sein?
Wenn einer, und das gehört mit zum Problem, wenn einer etwas nicht sagt, wie zum Beispiel Olaf Scholz, der meistens mit differenzierten oder, wie man ihm dann schnell vorwirft, nichtssagenden Wendungen repliziert, dann wird ihm das sofort zum Vorwurf gemacht. Wir müssen unseren Denkraum und Spielraum und Sprechraum wieder erweitern. Wir dürfen nicht in die Falle unserer eigenen Feindbilder gehen, sonst wiederholen wir das Verfahren Putin auf eine beklemmende Art.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die hat Vertreter der Ukraine in der Debatte um Waffenlieferungen jetzt zur Mäßigung aufgefordert. Sie habe allergrößtes Verständnis dafür, dass die Nerven der ukrainischen Vertreter blank liegen, aber eben kein Verständnis für verbale Entgleisungen seitens manch ukrainischer Stimmen uns gegenüber. Ja. Wäre das auch Ihr Rat, dass jetzt alle mal verbal abrüsten sollen?
Also es ist sicherlich ein erster und nicht ganz unwichtiger Schritt, aus der Falle dieser militanten Rhetorik herauszukommen und Putin in eine Situation zu bringen, dass er darüber nachdenken muss, auf was er sich eigentlich einlässt. Denn schlimmstenfalls könnte eine Art Weltkrieg entstehen. Und ist das den Einsatz wert? Viele haben ihre Ehre verloren oder versuchen sich zu rächen oder versuchen aus dem alten schrecklichen System zu entkommen. Das kann man aber nur gemeinsam tun. Das kann man nur tun, indem man über, da muss ich schon Frau Baerbock recht geben, spricht und dialogisiert. Und keinesfalls diese Schaufensterrhetorik betreibt, die immer nur die wechselseitigen Feindbilder und Bezichtigungen markiert. Also eine Kultur des reflektierten Schweigens und des permanenten Verhandelns wäre sicherlich angebracht.
Das heißt, Sie würden den Appell aus der Kultur, der ja auch von Leuten gekommen ist, die durchaus mit Sprache umgehen können, ablehnen?
Nein, nicht ablehnen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges und gut gemeintes Zeichen. Aber es ist nicht die Lösung. Das eine sind Drohungen, das andere sind Forderungen. Damit kommen wir nicht weiter. Wir sind in einer absolut komplizierten geopolitischen und historischen Lage. die keiner ganz überblickt und der jeder mal ein bisschen Distanz aufbauen muss, um neu nachzudenken und auch mit einer neuen Sprache an den Sachverhalt heranzugehen. Und dazu würde es gehören, dass man alles, was im Moment weiter eskalierend wirkt und sei es nur durch einen forcierten Gestus des Selbstbewusstseins, erstmal zurücknimmt und nachdenkt und ja, ich muss nochmal das arg strapazierte Wort eines wirklichen Dialogs, meinetwegen unter vier Augen oder sechs Augen, sehr viel stärker ins Spiel bringen. Die Sprache, wir haben es am Anfang gesagt, die Sprache kann ein Mittel sein, um Eskalationen zu befördern. Sie kann aber auch eine Möglichkeit sein, um drohende Eskalationen abzufangen. Wir sind ja jetzt noch in der Phase der Latenz und nicht der Eskalation. Je mehr wir diese Kräfte ins Spiel bringen, die Kräfte der Sprache als Möglichkeit, die Dinge zur Kenntlichkeit zu bringen, je mehr wir das schaffen, umso größer wird die Chance, aus diesem Teufelskreis der in meinen Augen primitiven wechselseitigen Bezichtungen herauszukommen.
Das war der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer über die Macht der Sprache im Ukraine-Konflikt. Ein Vorsprechen gehört zu den aufregendsten Situationen im Schauspielberuf. Wenige Minuten auf der Bühne, die über die Karriere entscheiden können. Und das unter den Augen der wichtigsten Leute des Theaters, die einen vom Parkett aus ganz genau beobachten. Im Fall der jungen Schauspielstudentin Lilly Epli hat sich das Zittern allerdings gelohnt. Das Vorsprechen war nämlich ein voller Erfolg. Nicht nur wurde sie sofort nach ihrem Abschluss vom Berliner Ensemble engagiert, das Theater hat sie auch gebeten, das Solo, das sie beim Vorsprechen vorgeführt hatte, zu einem eigenen Theaterabend auszubauen. Dieses Solo stammte aus Tschechows Stück »Die Möwe«. Gestern Abend hatte nun die neue Produktion Premiere und Barbara Behrendt war dabei.
Vor den rosa Vorhang tritt eine Frau, die man fast für eine klassische Ballerina halten könnte. Kurzes Tütü, ausladendes Dekolleté, streng gescheiteltes und zum Knoten gebundenes Haar. Nur die glänzenden High Heels passen nicht.
Privet, mein Name ist Nina Michalowna Serechnaya. Ich bin 1896 geboren und ich komme aus Tschechow. Das ist mein Profil.
Sie dreht sich zur Seite und drückt die Brüste nach vorn.
Ich bin hier, um mich zu bewerben, zu werden feste Ensemblemitglied an die Berliner Ensemble. Ist ein großer Traum von mir.
Und deshalb ist die Aufgabe dieser Schauspielerin Nina aus dem Tschechow-Klassiker Die Möwe, der die Schauspielerin Lilly Epli einen harten russischen Akzent gibt, einen eigenen Abend zu gestalten und das Publikum für sich zu gewinnen, damit sie, so das Ziel, am Ende der Show engagiert wird und auf der Homepage des Berliner Ensembles erscheint. Ein Stück im Stück also, eine Metafigur, die, wie Epli selbst vor ihrem Engagement, ein Vorsprechen bewältigen muss. Wenn Nina beschreibt, worum es an diesem Abend gehen könnte und alle Diskursthemen aufzählt, die das Theater derzeit durchhechelt, klingt da deutlich Kritik am Theaterbetrieb an.
Soll sein ein Abend mit vielen verschiedenen Formen, gefüllt mit aktuellen und wichtigen Inhalten. Wie Sprache und Sein, gendergerechte Sprache, Feminismus, Identitätspolitik, Rassismus, Klassismus, #MeToo, Diversität, Repräsentation in Film und Theater, Besetzungspolitik, wie wollen wir leben, Klima, Oktopus und Koralle.
Nina entscheidet sich für 6 Szenen, die ihre schauspielerische Bandbreite veranschaulichen sollen, mit denen Epli allerdings die gängigen Theatertrends auf die Schippe nehmen möchte. Die Beatrice aus Shakespeares Viel Lärm um nichts gibt sie als rotzige, breitbeinig sitzende Prolltussi. Als Goethes Gretchen pickt sie sich, Stichwort Körpertheater, pantomimisch aus einem imaginären Ei heraus. Und als der Brechtsche Verfremdungseffekt dran ist, singt sie einen aufklärerischen Song, in dem unter anderem Machtmissbrauch zum Thema wird.
Wollen wir wirklich, dass der Drehtag abgebrochen wird, weil du dich nicht ausziehen willst? Das wird für die Produktion aber sehr teuer werden. Und das musst du dann dem Produzenten erklären.
Lilly Epli spielt alle Rollen mit unglaublich viel Lust, Werf und Intensität. Ihre Energie springt einem geradezu ins Gesicht. Trotzdem hat dieser Abend 2 große Probleme. Zum einen ist das sein Insidertum. Witze über eine gewisse Simone Stein verstehen eben nur Theaternerds, die sich denken können, dass damit der Regisseur Simon Stone gemeint ist. Und was bringt eine Szene, in der Romeos Julia eine sinnlose Textfläche spricht? Nur der Theaterblase ist klar, dass das jene Texte ohne Punkt und Komma kommentiert, wie Elfriede Jelinek sie schreibt. Mit Tschechows Möwe hat das alles rein gar nichts zu tun, auch wenn das Programmheft das behauptet. Schwerer wiegt allerdings, wie Epli genau jene Frauenklischees bedient, die die Produktion in der Regie von Sarah Victoria Frick entlarven möchte. Warum steckt die junge Wiener Schauspielerin, die alle gängigen Schönheitsideale vereint, in einem kurzen Kleidchen mit tiefem Dekolleté, reißt die Augen auf, schlägt sie nieder und macht aus der Figur Nina auf diese Weise ein naives russisches Püppchen, das allen Männerfantasien entspricht? Warum imitiert sie das niedliche, wütende Mädchen, das seine Schuhe nicht finden kann, ohne diesem Bild etwas entgegenzustellen?
Wo sind meine Schuhe? Wo sind sie?
Die Inszenierung legt natürlich nahe, dass es diese Frauenrollen für vorsintflutlich hält, führt sie aber paradoxerweise trotzdem auf. Und Epli zeigt, dass sie all diese zuckersüßen und erotisch frechen Stereotype bedienen kann. Am Ende erscheint Nina tatsächlich auf der Homepage des Berliner Ensembles. Sie hat es geschafft. Genau wie Lilly Epli im richtigen Leben. Dass die Intendanz des Berliner Ensembles nun ausgerechnet dieses Vorsprechen als herausragend bezeichnet und als eigenen Abend ins Programm nimmt, hinterlässt zumindest einen irritierenden Nachgeschmack.
Barbara Behrendt war das über die Uraufführung Möwe am Berliner Ensemble. Wenn sich ein weißer Schauspieler das Gesicht schwarz anmalt, um einen Schwarzen darzustellen, dann heißt das Blackfacing und das gilt als eine Form des Rassismus. Es erinnert nämlich an die Shows in den USA, bei denen sich Weiße früher mit schwarz gefärbtem Gesicht über Schwarze lustig gemacht haben. In Hollywood gelten bei der Rollenbesetzung in vielen Bereichen inzwischen strenge Regeln. Wer zum Beispiel nicht die ethnische Abstammung oder die sexuelle Orientierung einer Rolle hat, der soll sie auch nicht spielen. In diesem Zusammenhang ist jetzt ein neuer Begriff aufgetaucht, Jew-Facing. Dass Helen Mirren als Nicht-Jüdin die große israelische Politikerin Golda Meir spielt, das gefällt zwar deren Enkel, aber vielen anderen ganz und gar nicht. Anmerkungen zu diesem Streit von Eberhard Spreng.
Achtung, Triggerwarnung. Hamlet ist noch nie aufgetreten. Keine und keiner sah je Gretchen oder Julia auf einer Bühne oder Phaedra oder Stella oder King Lear oder Jedermann. Denn was wir da alle seit Jahrtausenden an Aufregendem auf den Bühnen erleben, ist die grundlegende Kulturübung einer kollektiven Autosuggestion. Eine Darstellerin oder ein Darsteller agiert auf der Bühne und erfindet gemeinsam mit dem Publikum etwas, was er oder sie selbst nicht ist und nie sein kann. Die Figur. Sie ist diese geheimnisvolle Sache, um die es für Schauspielerinnen und Schauspieler geht und die doch physisch nicht vorhanden ist. Nur im mentalen Raum wird etwas präsent, was im physischen Raum auf der Bühne nicht existiert. Deshalb können zum Beispiel Tote auftreten, Morde geschehen, ohne dass Opfer zurückbleiben, die Welt neu erschaffen werden, ohne dass ein Möbelstück verrückt wird. Für identitätspolitisch orientierte Kulturfreunde, also die schlechte Botschaft, was da im mentalen Raum vor Augen tritt, ist ontologisch unterschieden von der oder dem, die oder der da auftritt. Keine Politik und keine Religion kann das ändern, es sei denn, sie schafft das Spiel ab. Aber, Achtung, Triggerwarnung, das Spiel ist nie frei, sondern immer auch ein Spiegel von herrschenden Geschlechterrollen, von Bildern, wie Frauen sich bewegen, wie Männer. Das Spiel war noch nie frei von der Geschichte der Unterdrückung von Minderheiten, nie frei zum Beispiel von der Geschichte des Rassismus oder der Sklaverei. Macht, Politik und Geschichte kleben am spielenden Körper wie eine Hautfarbe, die sich nicht abwaschen lässt. Weil der Körper nicht frei sein kann, bekommt er auch kein wirklich freies Spiel hin. Die identitätspolitische Sichtweise lässt sich nicht so einfach vom Tisch wischen. Blackfacing zum Beispiel ist und bleibt ein Problem. Und natürlich schränkt heteronormatives Denken in Castingabteilungen die Sichtbarkeit zum Beispiel von Menschen mit queerer Lebenspraxis ein. Bleibt die Diversität in Film, Fernsehen und Theater hinter der realen Diversität auf der Straße zurück. Die politische Dimension allen Spiels trifft das Kino härter als das Theater, denn hier verschmelzen der Körper der Akteurin oder des Akteurs und das Lichtspiel seiner Figur noch stärker als auf den knarzenden Bühnenbrettern. Hollywood, Kernstück der internationalen Traumfabrik, ist außerdem im Herkunftsland des Wokismus und der sozialen Netzwerke schon seit Jahren auf authentische Besetzung bedacht. Darauf, dass zum Beispiel nur schwule Schauspieler schwule Figuren verkörpern dürfen. So als wären Schauspielerinnen und Schauspieler Abgeordnete im Parlament der Minderheiten. Es herrscht die Vorstellung, die Akteurin oder der Akteur spreche für eine Gemeinschaft. So als müssten Film und Theater das kompensieren, was der Politik offensichtlich abhandengekommen ist. Für andere sprechen, für andere entscheiden, Abbild der Gesellschaft und ihrer Denkströmungen sein. Im Fall der Helen Mirren fließt das alles zusammen. Wenn es um eine Figur der Weltgeschichte geht, wie Golda Meir, dann legt sich die Schauspielerin ja mit einem realen Mythos an, einer ganzen Welt von schon existierenden mentalen Räumen, Bildern, Repräsentationen. Ein Raum voller Politik, bevor die Kunst ins Spiel kommt. Und doch ist das identitätspolitische Argument, eine nicht-jüdische Akteurin könne keine jüdische Politikerin verkörpern, nicht grundsätzlich hinnehmbar. Auch wenn diese Debatte unter anderem im englischen Fernsehen unter dem Schlagwort Jew-Facing schon seit einigen Jahren geführt wird. Und was würde in Deutschland passieren, wenn die Jew-Facing-Debatte dieses Land erreicht, den deutschen Fernseh-, Theater- und Filmbetrieb? Jüdische Kulturbeobachter haben Helen Mirren, der Trägerin des Jüdischen Filmpreises von 2015, eine große Sensibilität für das Jüdischsein bescheinigt und die sei entscheidend. Ein Schauspielkollege nannte es einen dystopischen Albtraum, wenn künftig für das Casting jüdischer Figuren jüdische Papiere vorgelegt werden müssten. In der Kunst geht es nicht um die ethnische Zugehörigkeit zu einer Volksgemeinschaft, sondern um die grundsätzliche Fähigkeit, sich in das Denken und Fühlen seiner Figur hineinzuversetzen. Und im Fall von Helen Mirren auch um die grundsätzliche Fähigkeit des Kinopublikums, mit der Akteurin gemeinsam Golda Meir vor dem geistigen Auge auftreten zu lassen. Das ist eben Empathie. Und hier wird auch eine Schwäche des identitätspolitischen Arguments deutlich. Die Forderung nach der sogenannten authentischen Besetzung macht auf halber Strecke Halt. Wenn es Helen Mirren an Jüdischsein fehlen soll, um Golda Meir zu spielen, wie soll denn dann das nicht-jüdische Kinopublikum in der Lage sein, eine jüdische Politikerin zu verstehen, egal ob eine Jüdin sie spielt oder nicht? Wenn Empathie im ersten Fall nicht ausreichen soll, dann doch sicher auch nicht im zweiten. Die völlig richtige Forderung nach Sichtbarkeit im Bühnen- und Filmbetrieb darf nicht nach biologischen, ethnischen oder identitären Kategorien bemessen werden, sondern nach der Macht der Vorstellungswelten, die Darstellende hier erzeugen. Denn sonst geht eine elementare Kraft des Schauspiels verloren, die Reibungsenergie, die entsteht, wenn der Mensch spielerisch das erforscht, was er eben nicht schon ist.
Das waren Anmerkungen von Eberhard Spreng zu einem Fall, der als Jew-Facing kritisiert wird. Die Nicht-Jüdin Helen Mirren spielt in einem Kinofilm Golda Meir. Heiter, ruhig, gelassen. Das bedeutet das lateinische Wort Serenus, ein Gefühl, nach dem sich zurzeit viele sehnen und das wir mit dem Sehnsuchtsort Venedig auch in Verbindung bringen. Die Stadt hat nämlich den Beinamen La Serenissima, eigentlich also die heiterste. Der Beiname ist allerdings die Verkürzung des offiziellen Staatstitels La Serenissima Repubblica di San Marco, was so viel bedeutet wie die durchlauchtigste Republik des heiligen St. Markus. Und dieser Titel, der steht für eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit Venedigs, die bis ins 18. Jahrhundert hineinreicht. Die Pinakothek der Moderne in München lässt jetzt den Venedig-Mythos aufleben. Allerdings nicht in den dicht durchfluteten Großformaten, sondern mit Zeichnungen und Druckgrafiken. Ein Beitrag von Julian Ignatovic.
Es muss nicht immer der Dogenpalast San Marco oder der Canal Grande sein. Viel reizvoller bei den gezeigten Zeichnungen und Druckgrafiken von Venedig seit 1500 sind die weniger bekannten Motive, die heute in dieser Form gar nicht mehr existieren.
Hier entführt uns der Canaletto nach Marghera und tut es auf eine höchst subtile Weise.
Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto und seines Zeichens bekanntester Venedigmaler, hat auch solche Szenerien angefertigt, zeigt Kurator Kurt Zeitler. Etwa die Schleuse von Dolo oder eben der Turm von Marghera. Heute sind das Industriegegenden mit Schornsteinen und Gaswolken, in die kein Tourist nur einen Fuß setzt. Damals waren es beschauliche Landschaften, in denen sich der Alltag der Bewohner abspielte. In den Radierungen werden sie noch lebendiger als in den monumentalen Veduten, für die Canaletto berühmt ist, meint Kurator Zeitler.
Es gibt eine ähnliche Darstellung auch gemalt. Gemalt haben diese Werke oft natürlich eine höhere dekorative Qualität. Aber die Vorstellungskraft des Beschauers kann doch mehr in eine Radierung eintreten, also sich richtig einnisten in diese Linien und dann auch hineinträumen in solche Ansichten, die dann vielleicht mehr von Wirklichkeit preisgeben.
Wahrscheinlich haben Canaletto selbst die filigranen Druckgrafiken mehr Freude bereitet als die zahllosen großformatigen Auftragsarbeiten, die er für den englischen Adel ausführte. Dem heutigen Betrachter bieten sie in jedem Fall eine andere Perspektive auf La Serenissima, die durchlauchtigste, wie Venedig auch genannt wird. Natürlich finden wir sie auch hier durch alle Jahrhunderte, die typischen Postkartenansichten, die bis heute jeden Reiseführer schmücken. Von der Stadtkarte Jacopo de Barbaris um 1500 bis hin zu Antonio Sandis Arsenale-Ansicht anno 1780. Dazwischen, in Details, die in der Schau auch vergrößert gezeigt werden, stößt man aber immer wieder auf die Normalität abseits der Reiseführerromantik, die Menschen, der Alltag in Venedig, der freilich auch weniger Durchlauchtes umfasst.
Und da habe ich jetzt eine Vergrößerung dazugestellt. Sieht man da so einen Herrn, der dann an dieses Wachhäusl da seine Notdurft verrichtet. Das ist bis ins Kleinste hinein ist es mit Leben vollgesaugt.
Überhaupt, das Leben, der Mensch und seine Seele stehen im zweiten und dritten Teil der Schau im Vordergrund. Wenn Giulio Campagnola einen alten, bärtigen Mann samt Himmelsscheibe und echsenartigem Ungeheuer in die Lagune setzt, dann will er damit auch sagen, die Sterne stehen gut für Venedig. Und wenn Jacopo de Barbari einen fülligen Pegasus mit viel zu kurzen, fast verkümmerten Flügeln radiert, dann mahnt er seine Künstlerkollegen, das Leben ist kurz, die Kunst ewig.
Das sind natürlich so Botschaften, die man jetzt nicht im Dogenpalast auf 3x4 Meter malt, sondern das ist etwas, was man die Humanisten, diese überschaubare Zahl von Humanisten, sich gegenseitig zugeschoben hat, wo man sagt, wer sehen kann, versteht das, was damit gemeint ist. Und das ist eben die Funktion von Druckgrafik, die durch nichts anderes eigentlich übernommen werden kann.
Die Ausstellung Venedig La Serenissima zu sehen in der Pinakothek der Moderne in München, Julian Ignatovic berichtete. Wie lange Kinofilme sind, das hatte früher etwas damit zu tun, wie viel auf eine Filmrolle passte. Ungefähr waren das 45 Minuten und bei einem Rollenwechsel während der Vorführung hatte man dann die 1,5 Stunden, die früher als typische Spielfilmlänge galten. In unseren digitalen Zeiten ist das mit den Filmrollen natürlich egal und so dauern heute die meisten Filme länger als 2 Stunden. Neben den Langfilmen gab und gibt es aber weiterhin die Kurzfilme, die höchstens 30 Minuten lang sein dürfen. Sie spielen im Kino heute kaum eine Rolle, aber bei den Oscars und nicht zuletzt bei Festivals. Auch ein Forum für Entdeckungen ist das, denn viele berühmte Leute haben mit Kurzfilmen angefangen. In Clermont-Ferrand geht heute jedenfalls das internationale Kurzfilmfestival zu Ende und mein Kollege Philipp Artelt war dort.
Irgendwo im Kosovo. Eine Garage, ein Ping-Pong-Tisch, ein paar Männer mittleres Alter, konzentrierte Miene, kaum Platz mit dem Schläger auszuholen. Aber immerhin ein Raum. Doch dann die Nachricht.
Hallo.
Der Eigentümer braucht die Garage jetzt selbst. Für das Tischtennisteam, das für die Meisterschaft trainiert, beginnt eine Odyssee. Mal trainieren sie in einem Hochzeitssalon, mal in einem Lagerraum. Alltag auf dem Balkan. Ich komme von der Fotografie, aber manche Geschichten kann ich nicht mit Fotos erzählen, sagt der kosovarische Filmemacher Samir Karahoda. Der Film Displaced, ein melancholisches Werk mit einem Hauch von Situationskomik, basiert auf einer wahren Geschichte. Es ist Karahodas 2. Kurzfilm. Unser erster Film lief auf der Berlinale. Es war der erste Film aus unserem Land, der dort im Wettbewerb lief. Unser 2. Film hatte Premiere in Cannes. Ein guter Zeitpunkt, mit Kurzfilmen aufzuhören und größere Herausforderungen anzunehmen. Karahoda ist eine Ausnahmeerscheinung. Berlin, Cannes, Clermont-Ferrand, so viel Erfolg auf den wichtigsten Festivals. Aber auch seine Herangehensweise ist eine besondere. Film sei für ihn beinahe ein Hobby, das Langformat Herausforderung und nicht wirtschaftliche Notwendigkeit. Und doch ist sein Weg der vieler Filmemacher. Beweist man im Kurzformat sein Können, gibt es Finanzierung für einen langen Spielfilm. Mir fallen nur 2 bis 3 Leute ein, die ausschließlich Kurzfilme machen. Und die machen das seit 30 Jahren. Ben van den Dale. Der Belgier ist Filmverleiher, er vertreibt Displaced in der ganzen Welt.
Do I make a living out of it? No.
Kann ich davon leben? Nein, ich bekomme in Belgien Sozialhilfe, obwohl ich den ganzen Tag arbeite. Inzwischen handle ich mit den besten Kurzfilmen auf der Welt. Ich steuere also auf einen Wendepunkt zu. Wenige Kinovorführungen, kaum Sichtbarkeit auf den großen Streaming-Plattformen. Kann man mit Kurzfilmen überhaupt Geld verdienen? Ja, es ist möglich, sagt Claire Diao, die mit ihrem Filmverleih Sudo Connexion Filme aus Afrika nach Europa und in die ganze Welt bringt.
Spotlight.
Einer unserer Erfolgsfilme ist Zombie, der in Clermont-Ferrand in der Retrospektive Let's Dance gezeigt wird. Er lief in der Elfenbeinküste im Kino, in der Schweiz, in den USA und in Frankreich. Und er wurde an Arte verkauft, an Movistar in Spanien und an Criterion Channel in den USA. Zombie, ein Musikclip über die Smartphone- und Selfie-Stick-Generation in Afrika. Ein toller Erfolg, aber wiederum ein Ausnahmefall.
Have you a charger?
Einige 10.000 Euro kann so ein Kurzfilm einspielen. Ein sicheres Einkommen ist das aber nicht. Trotzdem, Kurzfilm ist ein Business. Clermont-Ferrand hat sich seit Anfang der 80er von einem Studentenkino zum wichtigsten Branchentreff der Welt entwickelt. 3.500 Filmschaffende, Verleiher, Einkäufer reisten dieses Jahr an. Etwa 100.000 Kinobesuche zählten die Veranstalter. Angesichts der Corona-Situation sei man sehr zufrieden. Und es ist ausgerechnet die Pandemie, die Hoffnungen weckt. Claire Diao. Während der Lockdowns haben die Menschen viel mehr ferngesehen, weshalb es einen Mangel an neuen Inhalten gab. Und in mehreren westafrikanischen Ländern ist man auf die Filmproduzenten zugegangen und hat gesagt, wir zeigen eure Kurzfilme im Fernsehen. Dafür gab es zumindest einen kleinen Geldbetrag. Auch in Europa hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Filmverleiher Ben van den Dahle. Zu Beginn der Pandemie wollte ich schon alles hinschmeißen. Aber dann kamen auf einmal diese ganzen Streaming-Plattformen auf, viele davon werbefinanziert. Und in weniger als einem Monat habe ich buchstäblich nicht mehr mit 20 Streaming-Diensten zusammengearbeitet, sondern mit 120. Am Ende doch noch Hoffnung, wie bei den Ping-Pong-Spielern im Kosovo. Die haben schließlich einen Trainingsplatz in einer Sporthalle gefunden.
Philipp Artelt berichtete vom Internationalen Kurzfilmfestival im französischen Clermont-Ferrand. Und jetzt nochmal zurück zum Ukraine-Konflikt. Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Die beiden Literatur-Nobelpreisträgerinnen Hertha Müller und Svetlana Alexijewitsch haben sich in einem gemeinsamen Spiegel-Interview für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Hertha Müller sagte, gerade die Deutschen mit ihrer Geschichte müssen der Ukraine helfen. Helme schicken, das sei doch eine Blamage vor der ganzen Welt. Es sei wichtig, dass sich die Ukrainer jetzt verteidigen können. Auch die belarussische Schriftstellerin Svetlana Alexijewitsch sprach sich für Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung aus. Zu unserem Eingangsthema, der Warnung, dass man einen Krieg auch herbeireden kann, da reagierte Hertha Müller im Spiegel scharf auf den Satz der deutschen Außenministerin Baerbock, wer redet, schießt nicht. Zitat Müller, was für ein dummer, abgenutzter Satz, geredet wird immer, auch wenn geschossen wird. Neues aus Halberstadt vom Orgelstück von John Cage aus dem Jahr 1987 mit dem Titel Organ 2 As Slow As Possible, verbunden mit der Spielanweisung, die Partitur so langsam wie möglich zu spielen. Nach 17 Monaten gab es heute Nachmittag einen Klangwechsel. Vom bisherigen Siebentonklang ist das Giss herausgenommen worden, der dritte Ton von unten. Zwei Jahre lang also nun dieser Sound in der romanischen Burchardi-Kirche ununterbrochen. Die Orgel hat eine spartanische Mechanik ohne Spieltisch und soll 639 Jahre lang klingen. Das Halberstädter Cage-Projekt läuft seit 2001 und hatte heute den 15. Klangwechsel. In genau zwei Jahren kommt mit einem D wieder ein siebter Ton hinzu. Wenn nicht, bis dahin die Spendengelder ausgehen.
Ja, vielen Dank, Henning Hubert. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem aus Österreich. Dort ist nämlich die Impfpflicht in Kraft getreten. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.